Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich heute mal auf einen Weg begebe. Ja, ein Weg, der nicht leicht ist und den ich am besten auch nicht alleine gehe, weil auf langen Wegen, so 800 Kilometer oder so, da sollte ich mehr als nur eine Person dabei haben. Aber heute habe ich eine ganz besondere Person dabei, den heiligen Felo. Hallo Felo.
Hallo heiliger Gregor. Immerhin, ich bin mir ziemlich sicher, dass es keinen heiligen Felo gibt, aber heilige Gregors gibt's und mehrere Päpste dieses Namens. Ja. Und die haben alle zu deinen Ehren sich so genannt.
Ja, ja. Habe ich auch gehört. Hätte der 14. oder 15. werden können. Also es war knapp. Ja, es war knapp, verdammt. Kürzlich, oder? Es war knapp.
Ja, halt, ne? Ja, echt. Ah, ja. Ich hätte mich ja auch über Eugen gefreut. Mein Großonkel hieß so. Und es gab schon mehrere Eugens als Papst.
Das ist ja, ein schöner Name. Ich kann mit Leo ganz gut leben, weißt du?
Ja, ist kurz. Ich finde Bob ja noch schöner.
Bob ist auch schön, aber ich kann ja eine kleine Anekdote sagen. Wir reden ganz kurz über die letzte aktuelle Papstwahl. Da habe ich eine Stunde vorher, also gerade als der weiße Rauch auftrat und Felo in der Nabelshow sich wieder live schaltete in einen Podcast, in seinen, weil es weißen Rauch gab, hatte mir ein Freund eine Nachricht geschickt, so mit den bekanntesten Namen, also die möglich wären, oder mit den Namen, die in der Reihung nochmal wieder dran wären, und ich sagte, oh geil, Leo wäre geil. So ungefähr eine gute Stunde, bevor es bekannt gegeben wurde, also ich war ein Trendsetter. Halt.
Du, das nennt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, du hast vorhergesehen. Nein.
Foreshadowing.
Wie nennt man das? Vorahnung. Prophezeiung. Du hast prophetische Kräfte. Angeblich soll ja auch der jetzige Papst der letzte sein, an dessen Ende dann Rom untergeht. Ach. Andererseits nur, wenn er Petrus heißt.
Ach,
der heißt so? Nicht Petrus.
Nee, ja. das ist gut.
Wurde prophezeit. Ist allerdings, wird bei vielen prophezeit, sowas.
Sehr gut.
Übrigens, Papst Bob. Papst Leo war als Bruder Bob, ist ja Augustiner-Mönch, war der hier auch schon in der Gegend. Ich nehme hier wieder in Werneck auf bei meinen Eltern und ganz in der Nähe in Fairbrück. Mhm. Das klingt so toll. Das ist ein ganz kleiner Ort, winziger Ort, besteht nur aus einem Kloster, einem Bauernhof und einer Pilgerkirche. Nicht Pilgerkirche eines Jakobus, der Jakobus-Pilgerkirche, gibt es hier auch einige, sondern Pilgerkirche zum Heiligen Gregor, tatsächlich, wirklich. Und da war Bruder Bob vor 10, 11 Jahren tatsächlich schon zu Gast. Die kennen den und die duzen den natürlich, weil die Mönche unter sich duzen den. Wenn da jetzt mal der Papst vorbeischaut, dann haben die ein Problem. Reden die ihn mit Heiliger Vater an oder mit Hallo Bob?
Also mir hat man mal gesagt, duzen kann man nicht mehr zurücknehmen. Also danach zum Sie wieder zurückzukehren, ist nicht gut.
Geht nicht.
Nee,
geht
das, nicht, das, ne? Das geht wirklich nicht, das geht nicht.
Ja, aber was machst du, wenn das aber das ist der Papst.
Ja.
Gelten für den Papst
rumtanzen, solche Regeln? Rumtanzen um die Ansprache, weißt du? Das ist der beste Weg, ja. Aber da wir sind eigentlich schon fast im Thema, weil es hier auch ein bisschen um Namen geht und aber auch um einen, wir wollen nicht über die Papstwahl reden oder unser Wissen oder mein ganzes Wissen, was darüber reinzieht und allein auf den Film Illuminati basiert, sondern über einen anderen Film, der ein bisschen inspirierend in dieser Richtung ist, nämlich der Film The Way oder Dein Weg, wie er auf Deutsch heißt, aus dem Jahr 2010, der von Emilio Estevez gedreht wurde, also er ist der Regisseur, und Martin Sheen sein Vater, der eine Estevez, der sich nicht als Estevez, sondern als Sheen sieht, hat die Hauptrolle in diesem Film gespielt. Es ist ein kleiner Film, ich glaube auch so viele kennen den nicht so, aber ich war jetzt bei den Recherchen überrascht, der ist doch sehr verbreitet. Und der war auch bei weitem kein Flop, dieser Film. Der hat 4 Millionen Dollar Budget gekostet, hat 14 Millionen Dollar knapp eingespielt, ist auch heute noch auf dem Jakobsweg, weil der Film dreht sich um eine Gruppe von Leuten, die den Jakobsweg wandern, ist der Film sehr populär, wäre in der Szene, ist der sehr hoch angesehen und hatte nochmal in den frühen 2020er Jahren ein ziemliches Revival, als es diesen Virus gab, 2 Jahre, wo man nicht viel machen konnte, außer eventuell draußen wandern. Da hat dieser Film nochmal ziemlich abgeräumt oder sich wieder so ein bisschen ins Bewusstsein dazu geführt und die Leute auf den Jakobsweg getrieben. Wahrscheinlich, das sind schon 800 Kilometer oder wie.
Nein. Aber, ich bin den Jakobsweg auch schon gewandert,
möchte
ich nur mal sagen.
Bist
und zwar
du?
die Teilstrecke Eckartshausen-Rundelshausen. Nein, Eckartshausen-Stettbach-Rundelshausen ist der Nachbarort. Mhm. Es gibt hier tatsächlich, das sind 2 Kilometer, die hier entlanglaufen. Und es gibt hier auch bei uns in der Gegend Jakobswege, die allerdings, ich glaube, in den 70er oder 80ern angelegt wurden, als hier der Jakobsweg auch schon so großen Boom plötzlich hatte. Der Jakobsweg ist ja uralt. Mhm. Aber diese Strecken werden quer durch Europa immer wieder erweitert. Also es gibt nicht nur einen Jakobsweg, es gibt mehrere durch Frankreich, durch Deutschland. Hier zum Beispiel in Würzburg, ich glaube Regensburg, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, läuft dann runter Richtung Schweiz und dann durch die Schweiz durch, dann durch Frankreich, durchs Rhonetal, bis man dann bei den Pyrenäen ankommt und dann nach Spanien. Es gibt aber auch den Weg durch in Frankreich, durch Paris, quer durch Frankreich durch, bis man dann auch eben da ankommt in den Pyrenäen. Und das ist ja der bekannte Weg, El Camino, durch Spanien, durch den oben durch Nordspanien durch, einmal von Osten nach Westen, nach Santiago de Compostela. Das ist der Camino, also das bisschen Jakobsweg, was ich hier beim Spaziergang abgepilgert habe und dann in der Nabelshow besprochen habe.
Die Folge könnt ihr auch in den Shownotes hören, finden. Ich finde sie sehr empfehlenswert. Mhm.
Hat mir auch irgendeine Erkenntnis gebracht.
Ja. Also auf jeden Fall ist dieser Film sogar 2023 nochmal im Rahmen des Jakobwegs auch aufgeführt worden in Spanien. Und Emilio Estevez soll sogar, der ist den wohl auch mehrfach abgelaufen und so und hat auch bei dieser Filmneuaufführung war er auch dabei und hat immer mal so angedeutet, dass er sich durchaus eine Fortsetzung vorstellen kann, was ich mir ein bisschen schwer vorstelle. Also es wäre wahrscheinlich dann so eine etwas andere Geschichte. Aber was in dem Film Dein Weg passiert, das wird uns der Felo jetzt in mal ein paar Worten erzählen.
Ja, ich versuch's mal. Martin Sheen übrigens, Ramon Antonio Gerardo Estevez, großartig. Bürgerlicher Name von Martin Sheen. Mhm. Und die Familie stammt auch aus der Gegend von Santiago de Compostela ursprünglich. Ich glaube, der Vater von Martin Sheen war Einwanderer.
Ja, genau.
Ihm ist der Film
gewidmet.
Ja. Mhm. Also Martin Sheen spielt Tom
Avery.
Tom Avery.
Ja.
So ein Augenarzt aus, ich glaube, Kalifornien oder Florida, ist schwer zu sagen, auf jeden Fall aus den USA, so ja, bürgerlich. Er hat sich mit seinem Sohn zerstritten, denn sein Sohn hat sein Medizinstudium hingeschmissen, um in der Welt herumzureisen. Und der bekommt plötzlich auf dem Golfplatz den Anruf, fremde Stimme auf Französisch, mit französischem Akzent, informiert ihn, dass sein Sohn gestorben ist. Sein Sohn ist verunglückt direkt nach der ersten Etappe des El Camino, noch in Frankreich, noch an der französischen Grenze. Das erschüttert ihn, er reist sofort ab, landet dort und kurz gesagt, statt den Sohn zurückzubringen, entscheidet er sich, die Leiche seines Sohnes einzuäschern und ihn den Camino entlang zu tragen. Er entscheidet sich selber, den Jakobsweg durch Spanien zu wandern, um dort die Asche seines Sohnes nach Santiago zu bringen. Am Anfang ist er da ziemlich verbissen, er wandert alleine. Nach und nach freundet er sich mit anderen Pilgern an. Da ist Joost, ein kräftiger, korpulenter Holländer. Ja, du deutest auf deinen Bauch, ich deute auf meinen Bauch. Ich habe mich da sehr angesprochen gefühlt.
Joost fühle ich total.
Joost fühle ich auch. Joost ist eine tolle Figur. Wir gehen gleich nochmal auf die Figuren einzeln ein, die sind fantastisch. Da ist Sarah, eine Kanadierin, die ihn erstmal so als Boomer abkanzelt, die etwas herb ist, Kettenraucherin, die eine schwere Vergangenheit, eine schwere Beziehung hatte, einen Missbrauch in der Beziehung erlebt hat. Sie treffen auf Jack, einen irischen Autor, von dem man erstmal glaubt, ja, großartige Bücher, die er schreibt, und stellt sich fest, es ist ein Reiseberichtautor, dem die Ideen ausgegangen sind und der den Camino entlang läuft. um ja, neue Ideen zu haben. Also sie haben alle ihre eigene Agenda. Joost will abnehmen, Sarah will vordergründig das Rauchen aufgeben, versucht sich aber von dem Missbrauch in ihrem Mann oder Freund und der abgebrochenen Schwangerschaft, die daraus resultierte, zu befreien. Jack sucht nach Inspiration und nach der versucht, seine Schreibblockade zu lösen. Und Tom ist überall unterwegs, hinterlässt er kleine Aschepröbchen an den einzelnen Stationen, an irgendwelchen Steinkreuzen und Kirchen und ist unglaublich getrieben. Immer getrieben. Er schafft es nur sehr schwer, aus sich rauszukommen. Das geht so weit, dass sie irgendwann in einer Stadt sich beim Abendessen alle ziemlich betrunken sind und er total ausfällig wird. Er rastet total aus, beleidigt alle, beschimpft alle, wird unflätig, wird von der Polizei verhaftet. Und die drei anderen, die sich ja auch alle erst hier auf dem Camino kennengelernt haben, auf dem Weg unterwegs, obwohl er sie gerade wirklich alle wüst beschimpft hat und auch ziemlich hart getroffen hat mit dem, was er gesagt hat, holen die ihn da raus. Als Dank spendiert er ihnen dann in der nächsten großen Stadt eine Nacht in einem Luxushotel, was erstmal ganz toll ist. Und dann merken sie scheinbar alle, ach, so viel Luxus, das ist jetzt doch zu viel. Wir sind Stockbetten und schnarchende Gemeinschaftssäle und ja, irgendwo unterwegs auf dem Wegesrand campen und so gewohnt. Irgendwann kommen sie dann an in Santiago de Compostela. Es gibt noch einen Zwischenfall. Ein junger Roma stiehlt Tom den Rucksack mit der Dose, in der sich die Asche von seinem Sohn befindet. Sie versuchen, den zu verfolgen, finden den nicht. Tom ist verzweifelt. Sie geraten in so ein Labyrinth von Gassen und Tom will an jeder Tür klopfen und die anderen sagen, nein, das können wir nicht. Diese Leute, da gehen wir nicht ran. Das ist zu gefährlich. Die Polizei rufen wir nicht. Du weißt nie, was passiert. Vielleicht hast du ein Messer in den Rippen. Sie gehen zur Herberge zurück. Tom ist total verzweifelt. Der Rucksack und das Gepäck, das wär's nicht. Das ist ja sowieso das Gepäck, das er eigentlich nur hat, weil sein Sohn ihm das hinterlassen hat. Er war ja vollkommen unvorbereitet gewesen. Aber die Asche war's. Plötzlich steht der Vater des Jungen zusammen mit dem Jungen vor denen, hat den Jungen quasi am Ohr und der Junge hat den Rucksack. Und er sagt, mein Sohn hat Schande über unsere Familie gebracht und Schande über ihre Familie und das geht so nicht. Der muss hier Buße tun, dass hier alles ist da, nichts fehlt und wir laden sie heute Abend, heute Nacht zu einem großen Fest ein. Und die vier werden eingeladen, verbringen eine tolle Nacht mit einer riesen Party mit Lagerfeuer und allem. Und der Roma, der Vater des Jungen, gibt Tom dann noch den Ratschlag, nicht nur bis Santiago de Compostela, dem Ziel des Camino zu gehen, sondern weiterzugehen. Zu einer Pilgerstadt, dessen Namen habe ich mir nicht gemerkt, am Ende des, ja noch weiter am Ende des Caminos gewissermaßen, nämlich an der Küste, an der Atlantikküste und dort dann die Asche seines Sohnes zu verstreuen. Also das Ende der Welt, wenn man es so will. Tom will dahin, die anderen sagen erst, nee, tut mir leid, bis Santiago und nicht weiter, das ist unser Ziel. Und als sie in Santiago ankommen und diese Riesenkathedrale mit diesem riesen Brimborium und die Priester und die riesen Weihrauchbecken und der ganze Prunk und Protz, merkt man richtig, das ist das große Kino. Ja. Aber irgendwie da jetzt aufzuhören, nee, das fühlt sich falsch an. So wortlos entscheiden sie sich alle, ja, sie kommen mit. Er geht los und die anderen latschen einfach mit, nochmal, ich weiß nicht wie viel, 80 Kilometer oder so, an die Küste und dort verstreut er dann die Asche und da endet dann die Geschichte mit einem Nachwort. Tom, der um die 60 ist, also eigentlich auch schon so im Alter, kurz vor dem Ruhestand, hat scheinbar alles hingeschmissen, seine Praxis geschlossen. Das kannst du mit 16 auch leichter machen. Und man sieht ihn dann im Abschluss als Bild, so als mit Rucksack und Schal und dem Wanderstock und dem der Kamine, der Muschelkette und Hals durch den Markt von Marrakesch schlendern. Der scheint jetzt das zu machen, was sein Sohn Daniel, den er auch immer wieder sieht, Ja. Auf dem Camino. Ja. Immer wieder sieht er ihn. Und er macht jetzt das, was sein Sohn Daniel machen wollte. Er zieht jetzt los und will die Welt sehen als Rucksack-Tourist. Das ist schön. Und das ist das Ende des Films.
Ja, man kann wirklich sagen, dieser Weg ist das Ziel. Tatsächlich. Also, ja, es ist ein feiner, kleiner Film. Und das hast du sehr schön erklärt, die Story. Ne? Und jetzt würde ich dir kurz sagen, wie ich auf diesen Film überhaupt gestoßen bin. Als ich das erste Mal den El Camino gelaufen bin, habe ich das Zweitbeste gemacht. Ich habe das Hörbuch zu Ich bin dann mal weg von Happe Kerkeling irgendwann gehört. Das, was diesem Weg am nächsten kommt.
Ich habe das nicht über mich gebracht. Das war damals so ein Boom und meine Happe Kerkeling-Begeisterung war damals auf einem ziemlichen Tiefpunkt. Ich habe das bis heute nicht geschafft, weder das Buch, das Hörbuch, den Film oder irgendwas
davon. Ja, also ich habe das Hörbuch gehört. Cooler wäre es, wenn ich sage, ich habe das Buch gelesen, aber ich habe das Hörbuch gehört. Aber das ist wirklich toll. Es ist wirklich groß. Ich habe es auch mehrfach gehört und ich war da sehr, sehr begeistert, so dass ich mich eine Weile mit dem Thema Wanderstäbe beschäftigt habe. Aber weiter bin ich nicht gekommen an die Sache ran. Außer, dass ich gesagt habe, oh, ich hätte schon gerne so einen Wanderstab. Dann bin ich aber relativ schnell, dass ich sage, oh, dieser Widderstab von Skeletor, der wäre so in Original gut. Aber das sehe ich wahrscheinlich, wäre ich angeguckt wie ein Freak dann auf dem Weg, oder? Weißt du?
Ich weiß nicht, auf dem Camino laufen wahrscheinlich eine Menge Freaks rum. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich habe so das Gefühl, da haben wir jetzt schon einige sehr skurrile Gestalten gesehen. Ich glaube, das geht noch um einiges schräger. Mit so einem Stab wirst du da irgendwo. Es ist höchstens, wenn du dann am Ende in die Kathedrale willst, da könnte schwierig werden.
Der Skeletor-Stab wäre wirklich der absolute Traum. Er war wahrscheinlich ein bisschen schwer für die ganze Strecke. Auf jeden Fall war ich von diesem Hörbuch und dieser ganzen Geschichte sehr begeistert. Sie ist wirklich sehr empfehlenswert, Felo. Dadurch habe ich irgendwann mal, durch die Mediathek geswiped und habe dann irgendwie diesen Film bei irgendeinem Streamer drin gesehen. Dachte mir auch, Mensch, warum denn mal nicht? Und so, und habe den geguckt und war von diesem kleinen, feinen Film sehr fasziniert, weil er menschelt halt an allen Ecken und Enden. Und als ich dann deine Jakobsweg-Folge hörte bei der Nabelshow, habe ich dir den Film ja empfohlen und quasi habe ich ihn dir ausgeliehen. Ne? Ich habe dir eine Leih-DVD zu dir nach Hause geschickt, die du mir dann natürlich mit einer Leihgebühr zurückgeschrieben
geschickt hast.
So läuft das bei uns.
Vollkommen korrekt,
Der Vorgang. Ich habe dich noch vorher darauf hingewiesen, dass es keine öffentliche Aufführung sein darf, die du damit machst, und dass es eine reine private Aufführung sein darf. Das sicherst du mir. Und ich dachte mir, oh, wie wird Felo den Film finden? Und ich weiß noch, dass ich relativ lange warten musste und dann irgendwann mal nachgefragt habe, hast du den Film denn geguckt, nachdem ich natürlich die DVD schon längst wieder auf dem postalischen Weg zurückbekommen habe, mit dem richtigen Film in der Hülle, sagtest du, habe ich dir noch gar nicht erzählt, ich fand den toll. Ja? Mhm. Und dann dachte ich mir, yes, und jetzt habe ich Felo an der Angel, um diesen Film zu besprechen. Und jetzt, nicht übertreiben, Gregor, jetzt muss ich ihn langsam an Land ziehen für eine Aufnahme.
Wann war das? Vor 2 Jahren?
Ja, ungefähr vor 2 Jahren.
2 Jahre später.
Und dann, als wir vor ein paar Wochen nochmal über den Film redeten, warst du, das können wir ja mal erzählen, warst du auch so voll empfangen, weil ich hatte vor, ihn mit dir hier zu besprechen. Mhm. Währenddessen, als ich ihn dir wieder erwähnte, du sofort in deinem Sumpf, Data sein Hals, Nabelshow, Kosmos, Multiversum, du sofort fragtest, oh, ich brauche hier noch Leute, wir nehmen den bei mir auf und so halt. Ne?
Das war großartig. Das ist mir immer noch total unangenehm, aber ich bin so selten in anderen Podcasts zu Gast, dass mir das wirklich überhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, dass man das auch in einem anderen Podcast besprechen könnte als in einem von
meinen. Das Witzige war, ich habe danach nochmal meine Formulierung gelesen und die hörte sich wirklich so an, als wollte ich das. Ich wollte das mit dir besprechen, aber also man las sie auch wie bei dir besprechen eigentlich. Und dann dachte ich mir, das war aber auch völlig okay. Und dann haben wir nochmal, machen wir eine Folge bei dir, eine Folge bei mir. Wir sind jetzt hier gelandet. Ne? Wir sind jetzt hier gelandet.
Es hätte tatsächlich, das ist mir gestern, als ich mir den Film dann nochmal, hier Leih-DVD und so weiter, ich habe mir den nochmal mit meinen Eltern angeschaut, die haben den damals auch mit mir zusammen gesehen, weil ich ja den Jakobsweg hier schon öfter mal mit meinem Vater beim Waldspaziergang entlang gegangen sind. Das haben wir auch immer groß zelebriert, dass das unser Pilgerweg war, dass das der Jakobsweg war. Und wir haben auch tatsächlich in letzter Zeit häufiger mal hier in Unterfranken diese alten kleinen Kirchen besucht. Da gibt es wirklich viele Jakobskirchen. Ich habe dann dann da meistens gesessen und gezeichnet mit dem Skizzenbuch. Mein Vater hat sich die Kirchen angeschaut. Also beide sind wir da weniger aus religiösen, toll, sondern eher aus, ja, kunsthistorischen Gründen rein. Und habe mir dann auch immer auf die Zeichen, auf die Skizzenbücher den Stempel geholt, den man dann da auch kriegt. In der Kirche findet man dann überall so Jakobskirchen, Stempel, bump, auf die Skizze. Ich muss mal schauen, wo ich die Zeichnungen im Internet habe. Wenn ich die irgendwo bei mir auf dem Blog online gestellt habe, schicke ich dir mal den Link.
Cool.
Und jetzt habe ich den, genau, wie es in den Sumpf passen könnte. Gestern haben wir den Film dann nochmal gesehen und da ist mir eine Stelle aufgefallen. Während der Wanderung kommen sie an einem Wegweiser vorbei, der alle Städte in allen Richtungen der Welt zeigt. Genau. Am einen Ende Santiago, am anderen Ende Mexiko, Rom, Paris. Genau wie im 4077. Hätte also tatsächlich gepasst.
Da hätten wir aber nicht das Foto für Klingers Mom machen dürfen, oder?
Ja, stimmt. Der wäre das aufgefallen.
Die Entfernung, ja, ja. Aber wie gesagt, so kam ich irgendwie zu diesem Film und der hat so eine gewisse Faszination. Ich mag auch so Martin Sheen gern und ich finde es auch super, den mal in der Hauptrolle zu sehen. Und ich bin auch so aus der Altersgeneration, dass für mich mal Emilio Estevez, der eine, der sich dazu bekennt, ein Estevez zu sein, weil er ist der Bruder von Charlie Sheen und der Sohn von Martin Sheen. Die beiden Sheens sind auch Estevez, logischerweise. Aber
Carlos Estevez.
Carlos Estevez, ja, richtig. Und deshalb, aber ist Emilio Estevez ist für mich so auch so ein Held meiner Jugend, so ein bisschen, weil ich so Filme von ihm, die er gemacht habe, hier, klar, hier, er war in Rea M, hier St. Elmo's Fire, die Young Guns Film, Young Guns, Man Young at Guns. Work, pass auf, Man at Work, Blaze of Glory, Mighty Ducks, Loaded Weapon. Loaded Weapon ist total fantastisch, also den finde ich großartig. Ein Film, der schon eins heißt, aber nie eine Fortsetzung bekommen hat. Und der war so ein Held, Man at Works und so, den habe ich einfach, den fand ich super und dann war der irgendwie so weg. Und ich habe gedacht immer, der hat sich so aus eigenen Stücken zurückgezogen. Ich habe jetzt in einer Vorbereitung hier auf dem Interview gelesen, hat er gesagt, er Mitte der 90er hat die Begeisterung für ihn und sehr nachgelassen und die Rollenangebote haben nachgelassen und er hat dann angefangen, mehr hinter der Kamera zu arbeiten, Regie, Produktion, Drehbuch und solche Geschichten und er hat dann so mehr andere Dinge gemacht. Er arbeitet auch noch als Schauspieler, wie auch in diesem Film, aber in kleinen, ausgewählten Produktionen und ist in erster Linie halt hinter der Kamera tätig. Aber hat mich immer so fasziniert, dass der einfach so weg war, nachdem er noch etliche große Filme ja oder bekannte Filme gemacht hatte. Dass alles sich dann auf Charlie konzentriert, auf Carlos. Also Carlos heißt. Carlos. Hat sich übrigens, Charlie Sheen hat sich, glaube ich, in Machete 2, da hat er sich Carlos Estevez genannt. Also wieder sein, ich glaube, es ist der Film, wo er seinen echten Namen halt trägt. Auf jeden Fall ist der so ein bisschen so ein Held, meine Jugend, Martin Sheen, klar, Wall Street und solche Geschichten. Also den kennt man ja auch immer meistens in so Nebenrollen oder aber weniger in der Hauptrolle. Aber damit ist das schon ein faszinierender Cast. Und ich war, als ich gelesen habe, dass man ursprünglich unter anderem Mel Gibson für die Hauptrolle vorhatte, dachte ich mir so, oh nein, wie wäre dieser Film wohl mit Mel Gibson in der Hauptrolle ausgegangen halt, ne?
Das fällt mir gerade bei Mel Gibson immer unglaublich schwer, das zu beurteilen, weil wirklich seit der Sache mit Passion Christi ist für mich so gut wie unmöglich, Mel Gibson irgendwie einzuordnen. Ich weiß, wie viele Filme ich von dem gesehen und geliebt habe und ich auch spätere Filme von ihm gesehen habe. Und das ist alles hin, das ist alles ruiniert. Mhm. Ich kann mir die alten Filme noch anschauen, Lethal Weapon und alles, ist alles noch da und es geht auch noch. Bis ich wenn ich es mir anschaue, vergesse ich relativ schnell die Hintergründe zu Mel Gibson. Aber wenn ich nur den Namen höre,
geht mir auch so.
Ist der Mann einfach verbrannte Erde. Den hätte ich hier auf keinen. Mit Mel Gibson hätte ich mir den Film nicht angeschaut.
Ja.
Das wär's. Also ich kann mir die Filme, die ich ihn noch kenne, wieder anschauen, aber neue nicht mehr.
Er und Michael Douglas waren Kandidaten und tatsächlich wollte Emilio Estevez aber unbedingt Martin Sheen sein. Weißt du, weil das Geld dann in der Familie bleibt? Nein, und er schon die Rolle auch bewusst so für ihn geschrieben hat. Er hatte ihn dabei halt im Kopf und das Budget von 4 Millionen ist ja auch nicht besonders üppig, was unter anderem sich auch darin geäußert hat, dass sie ein relativ kleines Produktionsteam hatten. Die hatten so roundabout 50 Leute, was wohl für eine Filmproduktion sehr wenig ist.
Wirklich wenig.
Und die mussten halt mobil sein, weil sie ja mit den Leuten, also der ganze Film hat ja keine so feststehende Set, sondern die sind halt die Strecke, die sie halt wandern, weitestgehend halt mit Sprüngen, aber sind sie halt abgefilmt. Und er sagte, das Schlimmste war, es gab keinen Regiestuhl. weil die so viel in Bewegung gewesen sind, weil sie ja permanent, die sind ja selten an einer Stelle. Er hat gesagt, es gab nicht meinen Regiestuhl. Das hat er sehr bedauert. Und
Emilio Estevez war die ganze Zeit in den Klamotten von Daniel,
ja.
Weil der war eigentlich in seiner Rolle als Daniel. Er ist ja selber auch aufgetreten in Rückblenden, ja. Aber auch in Visionen, die Tom während dem Weg hat, sieht er immer wieder in Visionen seinen Sohn am Weg. Und du siehst dann immer Emilio Estevez mit den langen Haaren und Brille und Bart und diesem roten Anorak. Den Emilio Estevez wirklich die ganze Zeit beim Regieführen getragen hat, damit der mal so blitzschnell in die Rolle schlüpfen konnte. Und es gibt so Momente, da wandert Tom den Weg entlang. Du siehst, wie er zur Seite schaut, da steht sein Sohn. Du siehst den Sohn sehen, die Kamera geht mit Tom mit und dreht sich dann nochmal nach hinten um und schaut auf den Weg. Und in dem Moment ist Daniel weg. Das heißt, Emilio muss in dem Moment gerannt sein wie ein Irrer, um da aus dem Kamerabild zu kommen, innerhalb von wenigen Sekunden. Ja. Und das funktioniert so hervorragend. Das ist so geisterhaft.
Absolut, das ist großartig gemacht. Ja. Ich finde, also auch dieses ganze Handwerkliche, da kannst du dem Film auch überhaupt nichts vorwerfen. Da siehst du auch das geringe Budget nicht. Das ist alles handwerklich top. Ich muss sagen, meine beiden Lieblingserscheinungen von Emilio, also von Daniel Avery in dem Film, ist natürlich einmal hinten, wenn er mit den Priestern zusammenhält, ne, dass diesen riesigen Weihrauchkelch schwenkt und dann unten an diesen Seilen hängt, wo dieser riesen Kelch durch diese Kirche gezogen wird, geschwenkt Wahnsinn. Wird. Und ich finde, da, wo er mit denen da zusammen dieses Seil runterzieht, das ist stark. Obwohl die andere Szene, die ich ihn fast noch geiler finde, ist, nachdem sein Vater nach seinem fast schon emotionalen Zusammenbruch betrunken in der Polizeistation sitzt er ihm gegenüber, guckt ihn an und macht nur so Kopfschütteln, so wie der normalerweise, wie ein Vater, der seinen Sohn von was Dummem abgeholt hat. Weißt du, wie Weiland ich, als ich das erste Mal alleine auf dem Osterfeuer gegangen bin und nach 20 Minuten betrunken von meinem Vater abgeholt werden musste, nicht 20 Minuten, das war aber sehr kurz. Also ich habe der hat danach gesagt, Alter, dafür bist du da hingegangen. Dafür bist du noch nicht mal eine Stunde weg und schon stramm wie 10.000 Mann und so. Weißt du, ich weiß noch, dass er sich mehr darüber aufgeregt hat, dass ich nicht so lange durchgehalten habe, sondern gesagt hat, Alter, dafür eine Stunde musste ich da hochfahren und so halt. Ne? Also es war, nein, aber...
Wo, Papa, dann kommst du wieder schneller ins Bett.
Ich weiß gar nicht, wie ich den angerufen habe. Da hatte ich mit Sicherheit noch kein Handy da. Ich meine, wo er wusste, das ist ein großes Geheimnis.
Die Osternacht, die Mysterie, Geheimnisse der Osternacht bleiben in der Osternacht.
Definitiv. Zu der Ausgangslage des Films. Es gibt ja diesen Vater-Sohn-Konflikt. Ne? Der Daniel, der die Welt sehen will, und es wird ja auch impliziert, die Mutter ist irgendwann gestorben und der Vater hat sich so ein bisschen in sein kleinbürgerliches Golf und ich bin Arzt und meine Patienten und die lernen aber auch schon, ich bin zwar Augenarzt, aber die Patienten lügen mich auch an, weil die lernen eher schon die Buchstaben, das ist eine nette Szene, die Buchstaben auf dem Sehtest auswendig, ne, als dass sie zugeben, dass sie nicht mehr Auto fahren können oder besser nicht mehr so viel sehen können. Und da fühlt er sich wohl in dieser, er will aber auch nicht raus und sein Sohn sagt, ah, komm doch mit, wir wollen die Welt sehen und er versucht ihn so ein bisschen aus dieser Litanie rauszukriegen. Und ich glaube, es schwingt in dem Film auch ein bisschen mit, dass er diesen ganzen Weg macht, weil er sich so ein bisschen schuldig gefühlt hat, dass er denkt, vielleicht denkt, mein Sohn hat das gemacht, um mir das vorzuleben und dabei ist er ums Leben gekommen. Das könnte so mitschwingen. Er wird verschiedene Gründe dafür haben, aber ich fand diese Konflikt, dass der Sohn sagt, Mensch, hier komm, da erwähnt er das auch mit Marrakesch und so. Deshalb dieses Ende, wo er in Marrakesch mit dem Rucksack ist und so, das basiert halt auf den Anfang, wo er ihm sagt, Mensch, ich möchte die Welt sehen und du sollst auch nochmal, du bist hier 60 und privatversichert, mein Gott, was wartet denn noch auf dich? Du hast doch die höchste Form erreicht. Ne?
Ja. Weißt du, was ich mag? Dass Tom den ganzen Film über nie wirklich richtig ausformuliert, warum er das macht.
Er
sagt offen. Mal hier mal was, mal da was, aber dass du erlebst eher den Grund, warum er das macht, indem du ihm zuschaust, indem du siehst, wie er verbissen diesen Weg entlang geht, wie er darum kämpft, die Asche nicht zu verlieren. Einmal fällt ihm der Rucksack am Anfang von der Brücke in den Fluss und er sprintet hinterher und springt in den Fluss, um den Rucksack daraus zu holen und die Asche, die halt wasserdicht verpackt ist, zum Glück auch am Rande vom Rucksack, die ist außen am Rucksack befestigt, damit er immer wieder rangreifen kann, um kleine Aschestückchen zu holen. Und du siehst ihm an, wenn er diese kleinen Aschestückchen, Asche, Flöckchen auf dem Weg verteilt, Der hat eine Verbissenheit, der hat eine Mission. Das ist irgendwie, ich habe das Gefühl, dass er eben wirklich selber auch nicht weiß, warum er das macht. Dass es ihm nicht klar ist, dass er einfach nur getrieben ist. Er fühlt sich schuldig, er hat seinen Sohn verloren. Das, du merkst ihm auch an, wie schlimm das ist. Und allein, dass das auch Vater und Sohn sind und Emilio Estevez und Martin Sheen sich wirklich unglaublich ähnlich sehen. Das ist eine Familienähnlichkeit. Genauso gut könnte Emilio Estevez den jüngeren Martin Sheen spielen. Das wäre auch so eine Besetzung, die einfach sofort funktionieren würde. Also wenn ich mir mal Apocalypse Now anschaue, dann denke ich eigentlich, ich sehe da nicht Martin Sheen, ich sehe Emilio Estevez, wenn ich es nicht wüsste. Es ist Wahnsinn.
Weil der mehr unsere Generation dann gewesen ist, halt noch ein bisschen mehr, ja. Nee, das ist genau sowas. Also deshalb heißt der Film auch, glaube ich, also, na gut, The Way, Dein Weg, es ist schon passend halt davon, weil es ja nicht sein Weg ist, den er erst geht, sondern sein Weg, Daniels Weg. Und ich finde das wirklich, finde das großartig. Auch das Dinge, die so einzelne Sätze sind, sehr, sehr toll. Daniel sagt zum Beispiel bei dieser, er fährt ihn zum Flughafen-Szene, sagt er, man entscheidet sich nicht für ein Leben, man lebt eins. Ja. Ne? Das fand ich auch, das sind so kleine Sätze, die sind großartig. Ich finde es auch gut, dass die es so ein bisschen offen gelassen haben, was da passiert ist. Er hatte ja diesen Unfall, er war einen Tag auf dem Weg und dann ist er in Gewitter gekommen und hatte einen Unfall. Das wird aber auch nicht näher ausgeführt. Er ist halt gestorben und so. Das ist auch gar nicht nötig. Ne? Und diese Einäscherung ist ja, weil er sagt, ich will ihn nicht nach Hause bringen. Er will ihn ja erst nach Hause bringen, sondern ich will mit ihm diesen Weg laufen. Also für ihn diesen Weg halt laufen. Ne? Und noch zu diesem Ganzen, was ich gerade so sagte, diese technischen Sache von dem Film, die wirklich total sauber ist, diese Landschaftsaufnahmen, diese Kamerafahrten, die haben mich wieder sehr beeindruckt, weil die sehr, sehr toll sind. Sowohl das Mitgehen der Leute, weil ich meine, inszenier mal spannende Wanderungen im Prinzip. Der Hobbit hat dafür eine Menge Effekte gebraucht und da war das Wandern das Langweiligere an der Sache halt, ne? Da wollten wir lieber bei Aragorn so lange rumhängen, wenn wir mal ehrlich sind, oder beim Herr der Ringe halt, ne? Hier finde ich das sehr, sehr toll inszeniert. Und ich war auch froh, als sie so nacheinander dazukamen. Weißt du, Joost, my man aus Amsterdam. Finde ich auch super, dass es auch wirklich von einem holländischen Schauspieler gespielt wurde. Und er erfüllt alle Klischees, ne? Sowohl vom Essen wie auch, dass ihm die ältere Dame da sagt, hier, Drogen gibt's hier nicht. Ja, keiner macht keine Drogen. Was meint sie denn? Weil am Anfang Tom noch so unbedarft ist, dass er das nicht merkt. Hä, ich habe hier in dieser Zigarette ein bisschen Spezialmische dabei und so halt. Ne?
Nach holländischem Maßstab sind das keine Drogen, ja. Ich weiß, was ich da rieche. Ja.
Ja, und diese Zielstrebigkeit, die Tom im Laufe des Films entwickelt, dass er diese Strecke schaffen will und die Asche da ans Ende, ne, ans Ziel bringen will und dann noch ein Stück weiter, und um es im Meer zu verstreuen, die hat er ja am Anfang noch, also er hat diese Zielstrebigkeit, aber er weiß nicht, wo es lang geht. Dieser Polizist, der ihn aus der Stadt am Anfang rausführt, er nimmt ja den Wanderrucksack von seinem Sohn und das alles mit halt, ne? Also es geht schon erstaunlich schnell, dass die Leiche eingeäschert wird und er los kann. Aber okay, der geht ja mit ihm hin und sagt, er hat ja mit seinem Sohn auch irgendwie verloren und er ist auch diesen Weg schon zweimal gelaufen und wird es nochmal tun. Und dann sagt er, ich gehe jetzt los. Okay, und dann warten sie. Da müssen sie lang. Das fand ich so, da ist der Weg. Es ist auch
schön, Tom bricht auf aus dem Hotel, geht nach rechts aus dem Bild. Und im nächsten Moment siehst du eine Gruppe genau aus der Richtung Pilger den Weg entlang kommen. Und dann trappelt der den hinterher, der ist erstmal in die komplett andere Richtung gegangen. Und dann nimmt er wieder die falsche Abzweigung und findet den Weg erstmal nicht. Also es ist tatsächlich, der ist komplett unvorbereitet. Der Polizist sagt ihm ja auch, wollen Sie das wirklich machen? Sie haben nicht dafür trainiert, sie sind nicht ausgerüstet, sie haben nichts. Und Tom sagt, dann brauche ich halt länger dafür. Und die Ausrüstung habe ich. Dann, das mache ich jetzt. Es ist ja auch so, Joost hat, jeder hat andere Gründe. Und Joost hat erstmal vordergründig die flachsten Gründe, die oberflächlichsten abnehmen. Gründe. Ja. Der will einfach nur abnehmen. Und der wirkt auch so von der ganzen Art her wie so ein Wandertourist eher. Hat einen Reiseführer dabei, der holländische Reiseführer schreibt, wo man die ganzen Partys finden kann, die Abkürzungen und die Partys und alles. Und der mag gutes Essen. Weißt du, er will abnehmen, aber nimmt alles, was es zu essen gibt, unterwegs mit. Das würde ich auch machen. Ja, alle guten Leckereien einfach mitnehmen, alles, was man runtergelaufen hat, doppelt wieder anfressen.
Absolut, er erzählt ja auch dieses, also einer seiner Gründe ist, wie du sagst, also vorrangig ist es das Abnehmen, weil sein Bruder heiratet und er möchte wieder in den Anzug passen. Und dann sagt Tom ja zu ihm, kauf dir doch einfach einen neuen Anzug. Und er guckt ihn so ganz irritiert an und sagt, nee, der hat schon der heiratet jetzt das dritte Mal. Na, wo soll ich denn da Geld für einen neuen Anzug? Nee, dann ist es einfacher, den Jakobsweg zu wandern, als den neuen Anzug. Aber da merkt man, das sind so oberflächliche Gründe. Die haben ja alle später im Laufe der Handlung und gerade auch Richtung Endung kommt ja raus, dass die alle noch ihr Päckchen, im wahrsten Sinne genauso ein Päckchen zu tragen haben, wie der gute Tom mit der Asche seines Sohnes, sondern bei Jost auch der, dass er sagt am Ende irgendwann so, meine Frau wollte auch nicht mehr mit mir schlafen und so, ne? Und mein Arzt findet das besser und so, aber meine Frau wollte auch nicht mehr schlafen. Der hat ja auch immerhin diese Strecke geschafft. Das muss man ja auch sagen. Wo ich mich mit ihm in einer Spur geführt habe, war, wo er den Fahrradfahrer sieht und sagt, was, das geht auch mit dem Fahrrad? Und so, das geht doch mit dem Fahrrad. Das führt dann zu dieser Metadiskussion, was man machen muss, um ein guter Pilger zu sein. Nichts dabei, nur das, nur von der Gastfreundschaft der Leute zu leben und das, was du am Wegesrand findest, was ja eine sehr schöne Diskussion ergibt, was eigentlich ein Pilger ist halt. Ne?
Ja, da ist ja Jack ist ja dahinter. Der ist ja der verkrachte Autor, der eigentlich gerne Hemingway wäre und halt doch nur Reiseberichte schreibt, aber erstmal vollkommen durchgedreht und drüber ankommt, als sie den treffen auf einem Feld zwischen Strohballen. Da ist er gerade total am Durchdrehen, schmeißt mit dem Wanderstock und fängt an, die wildesten, irrsten Sachen von sich zu geben. Und die anderen bringen den dann mal so ein bisschen runter. Mhm. Zwei kämpfende Hunde am Wegesrand sind einfach nur zwei kämpfende Hunde am Wegesrand und sind keine Metapher für irgendwas. Und
Der geht mir am Anfang ein bisschen auf den Sack, ehrlich gesagt. Mhm. Aber das ändert sich dann, als ich dann wirklich erfahre, dass er gar nicht dieser Mega-Autor ist, der so behauptet, sondern halt er sagt, ich bin ja eigentlich nur... Ich habe mal vor 20 Jahren angefangen, Reiseberichte zu schreiben, wollte das für den Sommer machen und dann jetzt mache ich das im Prinzip immer noch und jetzt suche ich halt nach Inspiration mehr zu machen halt. Ne? Der Darsteller von ihm, Jason Newsted, den kennt man aus den Hobbit-Filmen, da hat er einen derselbigen gespielt. Für mich ist er aber immer Jekyll und Hyde. Und zwar in der Stephen Moffat-Miniserie. Da muss ich immer, wenn ich den sehe, denke ich sofort an diese sehr, sehr geile Jekyll und Hyde-Serie. Die kennen auch wenige Leute.
Ja, Fehlung. Die ist sehr unbekannt und ich finde die ganz großartig. Die ist wirklich toll. Da musste ich natürlich sofort auch dran denken, als ich den gesehen habe. Siehst du an den Hobbit? Da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt.
Da ist ja einer der Zwerge, glaube ich. Ja. Das müsste einer der Zwerge sein, ja.
Ja, natürlich, klar.
Aber ich kann die auch nicht auseinanderhalten, ehrlich gesagt.
Nein, ich glaube, ich weiß welcher, aber auch so ein interessanter Charakter und der fängt dann halt dann an, Plattitüden von sich zu geben, wie es halt so ist, so ein Reiseschriftsteller, was halt der Pilger sein muss und was er machen muss.
Genau.
Und die anderen holen den dann ein bisschen runter und er erfährt von der Geschichte von Tom und seinem Sohn und möchte das natürlich sofort in das Buch einbauen und Tom will nicht und blockt ab und der hat auch immer überall sein Notizbuch dabei, um alles aufzuschreiben, was halt auch dazu gehört. Du merkst dir sowas nicht, du musst dir Notizen machen als Autor.
Er hat auch dann so ein Diktiergerät später auch noch dabei.
Ne? Ja, das auch.
Aber ich finde bei dieser Diskussion, er ist dann am Ende ja sehr am Anfang sehr schwülstig halt. Ne? Mhm. Und da finde ich diese Pilger-Diskussion, wo Sarah ihm so einen mitgibt, die ja auch dann unterwegs kennengelernt und die dann halt auch hervorragend mit dem Rauchen aufhören möchte und so halt. Ne? Und dann kommt halt ihre sehr tragische Geschichte halt noch dazu, die dann aber sagt, ja, aber dann bist du doch kein echter Pilger, sondern du spielst nur einen Pilger. Du spielst eine idealisierte Version eines Pilgers, wo er dann sagt, ja, als echter Pilger, dann darfst du doch kein Geld haben. Und nimmst, was am Wegesrand liegt und bist von der Freundlichkeit anderer angewiesen, hat aber dann irgendwie drei Kreditkarten und so dabei, weißt du?
Ja.
Und sagt, kann ja, ich meine, das ist gut, weil er kann ja den guten Tom später auslösen, nachdem der nach seinem Ausraster verhaftet wurde und auf Kaution raus muss. Das aber, ehrlich gesagt, ich fand da so diese ganzen Diskussionen unter der Gruppe auch sehr toll, weißt du, weil die schließen sich so nacheinander an. Tom lernt erst Jost kennen, dann nimmt er ihn ein bisschen mit. Also dann gehen die ein bisschen zusammen, trennen sich erstmal, dann treffen sie aber wieder aufeinander und bleiben so ein bisschen aufeinander hängen. Und er ist ja auch der Erste, dem er das erzählt mit dem Sohn, dass er die Asche seines Sohnes mitkriegt, weil er mitgekriegt hat, dass da ein Pilger nach dem ersten Tag gestorben ist. Und Jost hat nichts anderes zu tun, als es sofort auch den beiden anderen zu erzählen halt, ne? Was er ihm dann später zum Vorwurf macht und so halt, ne? Aber ich finde diese Dynamik der vier zusammen, die finde ich unheimlich stark. Also jetzt auch nochmal im Rewatch, ich finde die Schauspieler alle super. Wir haben dann Deborah Kara Unger, die Sarah spielt, die man aus Filmen wie The Game oder dem großartigen Highlander 3, Anführungszeichen, kennt. Und also das ist eine Schauspielerin, die schon in recht vielen Filmen mitgespielt hat, die man so kennt. Aber ich mich immer, wenn ich sehe, ach, das ist Deborah Kara Unger. Da, ja. Ah, mhm. Das ist sie halt. So.
Geht mir auch so.
Ja, leider, es ist auch... Hm.
Und die ist toll, die hat toll. Dieses verhärmte, die ist rau, die ist schon jenseits von schlank, die ist...
Spiegeldürr, ne? Spindeldürr.
Ja, und die Zigaretten, die sie die ganze Zeit einer nach der anderen raucht, die Zigaretten, die sie in so einem Lederetui auch mit sich trägt, mhm. Das ist nicht einfach nur eine Raucherin, die hat das Rauchen zu einer Kunst gemacht. Und die hört natürlich dann tatsächlich am Ende auch nicht auf mit dem Rauchen. Sie sagt, ja, es ging natürlich nie darum, mit dem Rauchen aufzuhören, obwohl sie dann in der Kathedrale ihr Lederetui ablegt. Mhm. Und dann am Ende, als sie am Atlantik steht, hat sie wieder die nächste Kippe im Mund und sagt, mhm. Ja,
das war nie der Grund, ja. Mhm. Ehrlich zu sich selbst zu sein. Und das ist ja auch, ich glaube, das ist ja diese ganze Geschichte über diesen Weg, über diese Wanderung, dass du irgendwann, wenn du ganz viel unterwegs bist mit den Leuten auf sehr engem Raum, ich meine, die müssen dann auch, die finden einfach irgendwie zusammen und müssen dann auch mal eine Nacht draußen schlafen und so. Und das schweißt natürlich zusammen. Und da sind tolle Sachen, die denen begegnen halt auch so. Also einzelne, man wandert ja quasi von Schlafpunkt zu Schlafpunkt und so von so Restaurant zu Restaurant. Wollte ich fast sagen, also so von Essensmöglichkeit zu Essensmöglichkeit. Und sie landen ja auch unterwegs einmal bei diesem einen Typen, der so ein bisschen irre ist, halt, ne? Der ist, wo sie dann sagen, ach, was ist der? Und dann merken sie den, der heißt El Ramon. El Ramon, und dann hören die, sagen, bei dem können wir übernachten und so, und dann hören die, wie der oben Selbstgespräche führt und gehen dann zu ihm hochgucken, was der macht, dann fällt man fest, dass der zwei Rollen spielt. Also auf der einen Seite sich hinstellt und dann eine Diskussion anfängt und dann auf die andere Seite dann geht.
Das ist so gruselig. Total gruselig. Die stehen im unteren Stockwerk und hören von oben die zwei Stimmen von Ramon und was man vermutet, einer Frau. Man weiß aber nicht, was die machen. Und Tom will hochgehen und fragen ja, was eigentlich los ist. Und die anderen sagen, geh nicht allein, wir kommen mit. Was, seid ihr Kinder? Nein, wir haben nur Angst.
Das fand ich auch süß.
In dem Sinn. Und dann gehen die da hoch und kommen auf die Tür. Und du denkst ja, was sehen die hinter der Tür? Ramon, der mit irgendeiner Frau gerade... irgendwas treibt oder es treibt. Es ist doch total abgefahren. Und dann machen die Tür auf und sehen, wie Ramon, dieser kleine, so ein kleiner, quirliger Spanier, so mit auch so wirrem Haar und wirren Augen und alles, so ein bisschen irre einfach, gerade ohne, dass er die anderen bemerkt, so ein Zwei-Personen-Rollenspiel aufführt. Das ist so ein bisschen Psycho, Norman Bates.
Absolut.
Im nächsten Moment sieht man sie auch einfach weitergehen.
Im Dunkeln.
Da bleiben wir nicht.
Das ist so super, weil sie sich davor versichern, nicht weiter zu können, weil es ja jetzt dunkel wird. Und dann, nachdem sie das sehen, siehst du, wie die im Dunkeln rausgehen und sagen, so, wir brauchen 4 Stunden bis zum nächsten. Das schaffen wir nicht. Ja, da müssen wir hier. Und dann pennen sie ja dann quasi draußen, so mit Lagerfeuer und Pipapo und so, ne? Und das sind wirklich tolle Szenen. Überhaupt, wie ich schon sagte, die ganze Landschaft, man sieht, dass die das vor Ort da gedreht haben. Diese ganze Landschaft ist einfach wunderschön. Die Sonne. Aufgänge, das Zwielicht, die Abenddämmerung. Die Musik ist fantastisch in dem Film.
Die Landschaft. Entschuldigung, weil Landschaft, da muss ich, weil du vorhin Tolkien, den Hobbit, gebracht hast. Ich muss bei Tolkien, es gibt da diese Stelle, ich war mal auf einer Lesung von Terry Pratchett, dem Autor der Scheibenwelt-Fantasy-Romane. Und er wurde natürlich gefragt, Mr. Pratchett, wie hat denn Tolkien ihre Arbeit beeinflusst? Und du hast ihm richtig angesehen, wie der gesagt hat, oh, nicht schon wieder diese Frage. Dann hat er gemeint, ja, Tolkien, das ist wie der Fujiyama auf den japanischen Bildern, der ist immer da. Ach so, ja. Ja, Tolkien, der Herr der Ringe, großartiges Buch, eindimensionale Charaktere wandern durch dreidimensionale Landschaften. das trifft tatsächlich, so sehr ich auch den Herrn der Ringe liebe, trifft das tatsächlich auf den Punkt, die Art, wie Tolkien Landschaften beschrieben hat und seine Charaktere dahin durchwandern hat lassen. Und das hat auch Peter Jackson nicht wirklich geschafft, das aufzubrechen, obwohl der viel getan hat. um die Charaktere wenigstens zweidimensional werden zu lassen, während sie durch dreidimensionale Landschaften wandern. Und hier hast du halt beides. Die Charaktere sind dreidimensional und die Landschaften sind dreidimensional. Das ist wirklich alles da. Und das ohne große Filmtechnik, ja, ohne riesige, ja, Kamerafahrten und alles und Schwenks und sonst was, sondern du hast einfach Tiefe in den Charakteren, in den Figuren. Sogar jemand wie Jost kriegt Tiefe, obwohl der tatsächlich die ganze Zeit wirkt halt wie so ein Wandertourist, der sich dann da eine Baskenmütze kauft und der so die schicken Wanderstäbchen hat und nicht so diese Holzprügelwanderstöcke und da was kauft. Und du merkst dem an, wie ihn, obwohl der ja nur abnehmen will, das alles sehr viel bedeutet und wie ihm das nahe geht, wenn er sich verplappert hat und dass der unglaublichen Tiefgang hat. Er hat ein unglaublich großes Herz und leidet darunter, wenn er was falsch gemacht hat, wenn er oder er fühlt mit Tom mit, als der merkt, da ist was, du siehst ihm in der Mimik das an. Und als sie dann in Santiago ankommen, ist er der Einzige, der das Ritual befolgt, sich der Statue des heiligen Jakob auf Knien zu nähern, während alle anderen einfach nur in die Kirche latschen. Also du merkst ihm diese Unsicherheit an, alles richtig machen zu wollen, das doch falsch zu machen, gleichzeitig gemischt mit diesem dem lustigen, gut gelaunten Holländer, da steckt so viel Tiefe in diesem Charakter, der ist für mich wirklich, Jost ist für mich, genau wie für dich, das ist einfach meine Lieblingsfigur.
Ja, ist es auch. Aber die sind alle toll. Also nicht nur die Darsteller, alle Figuren haben eine unheimliche Tiefe, die so ein guter Zwei-Stunden-Film, finde ich schon beeindruckend. Ich kenne Serien, die, weiß ich nicht, 60 Folgen haben und nicht ansatzweise kann ich mir Namen merken. Und hier bekommen wir einfach wunderbare Charaktere, die auch alle so ihr Päckchen im wahrsten Sinne des Wortes zu tragen haben. Und das ist wirklich geil. Und dieses ganze Konstrukt, was wir schon gesagt haben, mit dem, es geht ja darum, die Dinge einfach zu machen auch, ne? Also das, was Daniel möchte, die Welt sehen und wo Tom ja sagt, nee, bleib hier zu Hause und so, bababa, auch das fühle ich. Und er begegnet aber auch dann so Leuten, es gibt ja noch ganz andere Begegnungen, man lebt ja von seinen Begegnungen, ne? Und die eine Frau, die dann ihm so den ersten oder einen der ersten Stempel in dieses Buch packt, ne? Also Stempel sagt, wissen Sie, als ich jung war, ich wollte ihn auch immer gehen, als ich jung war, musste ich aber viel arbeiten und jetzt bin ich alt und leider viel zu müde. Ne? Und dann dachte ich so, ja, das ist auch sowas, weißt du? Oder auch diesen Priester Frank aus New York, ne, der ihm den Rosenkranz gibt, der dann sagt, ja, oh, ich dachte, Sie sind Jude, warum? Ja, wegen der Kippa? Nein, da habe ich eine hässliche Narbe, weil ich einen Gehirntumor hatte und der ist auch nicht ganz weg, aber naja, es wird irgendwann wiederkommen und deshalb will ich jetzt so die Dinge nochmal genießen und so. Ne? Diese ganzen Begegnungen, die sind alle wirklich großartig. Ja. Toll gespielt und faszinierend in einer Kulisse, noch untermalt von einem wirklich toller Musik. Also wirklich, das Soundtrack des Films ist 1A, es ist auch die Instrumentals, die Snare, die Drums, Nein, wirklich so die Instrumental-Version sind großartig, die einfach oft bei den Laufszenen und so sind. Aber die sind, die Musik ist mir wirklich hängen geblieben in dem Film. Ab und zu gibt es dann auch mal noch einen geilen Song, der aber auch in die Sache passt. Ich habe mich gefragt, wie viele von den 4 Millionen in Thank You von Alanis Morissette gelaufen sind. Weißt du? Weil dann dachte ich mir, Alter, die haben jetzt nicht Thank You von Alanis Morissette, ne? Das wird fast komplett, also es wird zumindest zur Hälfte gespielt. Und dann dachte ich mir, das war teuer. Das war wahrscheinlich eine der 4 Millionen, die dafür draufgegangen ist und so. Wahrscheinlich. Aber dieser Soundtrack ist da wirklich fantastisch und dieses Thank You passt so perfekt, weil das ist der Moment, nachdem die sich alle wieder zusammengefunden haben, nachdem Tom ja diesen Ausraster hatte, wo er quasi dann so alles aus ihm rausgeplatzt ist, die ganzen Frust, und wo er dann jedem so ein bisschen seine Makel vorwirft. Hier, Jost, ne? Du hast sofort losgequatscht hier, ne? Du hast sofort den Leuten meine Sachen erzählt, ne? Und hier, Sarah, du bist doch eigentlich, ne? Du spielst doch auch nur den Leuten was vor. Und Jack, dich kann ich nicht ab mit deinem ganzen schwülstigen Gequatsche und Pipapo, ne? Wo das so aus ihm rausbricht und er sogar von den Polizisten abgeführt wird. Und so dachte ich mir, der Mann hatte auch noch vorher kein zweites Bier. Weißt du, also, dachte ich mir, das ist aber eine heftige Reaktion. Aber da ist halt auch der ganze Wut und Schmerz und das alles aus ihm rausgebrochen in diesen Szenen halt, ne? Und das finde ich, das hätte leicht peinlich wirken können. Und ich finde, dass Martin Sheen das wunderbar gespielt hat.
Gerade weil das so ein beherrschter Charakter ist.
Ja.
Weil das ist, der spielt, das ist ein bürgerlicher Arzt, der Golf spielt und der in so eine komplett abgefahrene, außergewöhnliche Situation geschmissen wird, sich aber wirklich die ganze Zeit treu bleibt. Mhm. Der ist ganz am Schluss, als er dann in der allerletzten Szene da später über den Markt von Marrakesch schlendert,
ja,
da hat er dann so ein buntes Halstuch genau. Um. Da ist er tatsächlich rein optisch aus sich rausgebrochen, aber bis zu diesem Punkt ist der, trägt er den blauen Anorak und den Rucksack und der hat gerade mal den Wanderstock, diesen knotigen Holzwanderstock, aber halt auch nur, weil Daniel den hatte, sonst hätte der den auch nicht. Und der wirkt tatsächlich die ganze Zeit wie der Augenarzt aus Florida.
Absolut, ja. Ja. Der sieht wirklich aus und wie das Klischee eines, jetzt böse gesagt, doch so, also wie ich halt oft mit Beamtenstatus so ein bisschen.
Ja.
Also kein Diss jetzt, aber da sehe ich sofort die blaue Hose, das karierte Hemd und die Lederschuhe. Weißt du, ja. Das ist, ja. Ja.
Und das macht solche Szenen, solche Stellen, wo der so aus sich rausbricht, wo er da durchbricht, wenn er zum Beispiel da von der Brücke runterrennt und in den Fluss springt, schreiend, oh nein, und in den Rucksack rettet, oder wenn er seinen besoffenen Aussetzer hat und dann alles brüllt, da wirkt der unglaublich stark. Oder auch einfach so Momente, so kleine Momente, wo man merkt, die sind jetzt schon lange unterwegs, so Szenen am Rand, wo sie so etwas gelöst sind, wo er, während sie eine Rast machen, den anderen mit seinem Wanderstock Golfschläge vorführt und man ihn zum ersten Mal lachen sieht. In der Totalen, ganz klein, aber man sieht ihn zum ersten Mal lachen.
Ja.
Und später ist es Jack, der seinen Wanderstock wie ein Tambourmajor herumwirbelt und wirft und das scheinbar sehr gut kann. Und Tom und die anderen machen das nach und schmeißen ihre Wanderstöcke in der Gegend rum. Auch nur in so einer Totalen, nebenbei. Einfach schön, solche Momente.
Die sind total super, wenn die dann diese kurze Phase haben, wo die dann in diesem Luxushotel sind, wo er den einen quasi ausgibt und die dann da zusammen, also dann doch nicht alle getrennt auf ihren Zimmern den Luxus genießen, sondern doch zusammen auf dem Sofa sitzen und wieder was, also was trinken, also Alkohol trinken und dann anfangen und diese Szene einfach nur in das Lachen. Weißt du, sie hörst nicht, was sie sagen, aber dass man merkt, das sind dann einfach eine Gruppe Freunde geworden, die einfach gerne glücklich miteinander Zeit verbringen. Ja. Weißt du, und das ist so, das transportiert dieser Film so unfassbar toll, obwohl die alle so wirklich, wie ich schon mehrfach sagte, ihr Päckchen zu tragen haben. Ich habe bei dieser Geschichte von Sarah, wo sie ihm dann dieses Kästchen aufheben will und er ihr das wegnimmt, weil er möchte nicht, dass dieses Kästchen jemand anfasst und er sie dabei am Arm packt, also anfasst und sie ihm instinktiv eine runterhaut und dann ganz verstört ist und die beiden, sie sich dann bei ihm entschuldigt auf dem Weg und ihm dann ihre Geschichte erzählt, dass sie schwanger gewesen ist, dass sie aber ihr Mann nicht nett war und dass sie hätte eine Tochter gehabt, aber sie hat sie dann also abgetrieben im Prinzip, wird es gesagt und sie sagte, damit er nicht zwei schlagen kann. Und ich habe da so ich habe echt so hart schlucken müssen bei dieser Szene. Ich dachte mir, ist das krass. Und als sie dann so sagt, aber ich höre sie hat nie geatmet, aber ich höre sie lachen und so. Aber ich wollte halt nicht, dass er zwei schlagen kann und so. Und ich dachte so, Alter, wie krass und so. Und das alles, was sich da auch bei Tom im Gesicht abspielt, der eben noch dachte, Alter, warum hat die mir eine gescheuert, nur weil ich ihr nicht wollte, dass sie meine Sachen anfasst. Wo er es dann so versteht, was ihr Schmerz im Prinzip ist. Alter, ist das emotional. Und das musst du auch erstmal schaffen. Mich hat das echt, ihre Geschichte hat mich so richtig getroffen, ehrlich gesagt. Also auch unvorbereitet hat mich das getroffen.
Ne? Ja, bei den anderen gibt es Einführungen, da wird so hingeführt, da hast du eine Ahnung, was kommt, oder du kriegst von vornherein gleich den Exposition Overkill wie bei Jack oder so. Nur bei ihr kommt das wirklich in dem Moment, wo sie ihn schlägt. Einfach aus dem Blauen heraus, weil sie ja auch eine andere Geschichte erstmal hat. Sie wirft ihm vor, hey Boomer, und macht ihn an.
Sie ist negativ ihm gegenüber am Anfang.
Total negativ, und er lässt das eigentlich alles ziemlich cool an sich abperlen, ist höflich, ist nicht gerade freundlich zu ihr, aber auch nicht unfreundlich, sondern lässt die mal machen. Und sie wirft ihm vor, du hast doch bestimmt auch deine ganzen Geräte bei dir, ein iPod und alles, und kommt dann später mit raus, ich habe ja selber ein iPod und ich habe selber das alles, Handy. Was ich so, ein Handy, habe ich selber alles. Und du hast so das Gefühl, da ist schon irgendwas, Vielleicht ist es das, dass sie einfach gestresst ist, dass sie so, dass sie zu gestresst im normalen Leben ist, dass sie zu sehr vernetzt ist mit ihren Geräten, mit dem Rauchen, Stress. Aber dass da so eine Geschichte dahinter steckt, dass da so eine persönliche Tragödie dahinter steckt, das kommt so aus dem Blauen heraus in dem Moment. Da ist man einfach geschockt. Das trifft einen einfach vollkommen unerwartet.
Absolut, Wahnsinn. Das ist wirklich, und das dann gehen die beiden einfach dann nebeneinander weiter. Ihre Schritte synchronisieren sich dann übrigens wieder. Ne? Erst ist sie bei der Szene ihm hinterhergelaufen, weil sie sich entschuldigen will. Er will nicht mit ihr reden. Dann erzählt sie ihm halt ihre Geschichte. Und dann, als er dann sagt, es tut mir leid, dass das passiert ist und so, dann gehen sie beide zusammen weiter und da synchronisieren sich ihre Schritte übrigens wieder. Also das ist kein Zufall. Da ist schon eine Bildsprache dahinter. Halt, ne? Und das ist wirklich, wirklich gut. Ich fand auch Jack, als ich ihn mehr verstanden habe, fand ich ihn auch besser, wo er sagt, keiner geht hier diesen Weg aus Zufall, sondern ne, man geht ihn, weil es gibt Gründe und er schreibt sich immer die Gründe der Leute auf. Ne? Er sagt entweder Gesundheit oder Wunder. Man möchte entweder für die Gesundheit was tun oder ein Wunder erleben und so. Und dann sagt er, was ist bei dir? Ja, ich möchte abnehmen. Dann würde ich dich unter Gesundheit abheften und so. Und ich muss sagen, ich fand auch Jack von Anfang an nicht schlecht. Ich habe am Anfang nur gedacht, oh komm, das ist schon so ein Showman, so ein Showmaker und so. Und, ne, und aber je mehr er dann hatte, umso mehr mochte ich ihn halt auch dann. Ne? Das muss man in so einer Gruppendynamik, wo alle vier Charaktere ja auch sehr unterschiedlich sein müssen, auch einfach mal bemerken halt, ne? Und ich glaube, dieser Ausraster von Tom, wo er betrunken dann den einen so die Meinung gegeigt hat, da dachte ich früher, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das kommt so ein bisschen aus dem Nichts, aber man merkt, dass er dass unmittelbar nach den Ereignissen passiert, nachdem Jost den anderen beiden heimlich gesagt hat, dass er das für seinen toten Sohn macht. Ja. Und dann waren die, glaube ich, alle anders auf einmal zu ihm. Dann haben die komplett Rücksicht auf ihn genommen und waren nicht mehr so die auch mal einen mitgeben, sondern, und ich glaube, das hat ihn dann angekotzt halt, ne? Weil er will nichts. Er wollte ja eigentlich alleine gehen halt, ne?
Ja.
Ne? Und dass die so auf ihn Rücksicht genommen haben, das hat das so ein bisschen ausgelöst, so ein bisschen, dass er sagte, Alter, ihr nicht auch noch. Ich bin hier kein, ne, ich bin jetzt hier keiner, den man bemitleiden muss. Das möchte ich halt nicht, ne? Und ich glaube, da steckt, also deshalb hat der Film sich auch gelohnt, ihn auf jeden Fall nochmal zu gucken. Na?
Auf jeden Fall. Das ist ein Film, den man wirklich öfter schauen kann. Ich habe ihn jetzt zweimal auf Deutsch gesehen, weil ich mit meinen Eltern und da geschaut habe und die schauen das nicht gerne im Original an. Ich schaue mir ja wirklich Filme sehr gerne im Original an und werde mit denen auch nochmal im Original nochmal anschauen. Ich glaube, den kann man auch auf Amazon leihen oder kaufen.
Ja, für wenig Geld.
Für wenig Geld und weil mich dann tatsächlich die Akzente auch interessieren. Also Jack ist Ire, Tom ist Amerikaner, Sarah ist Kanadierin und Jost ist Holländer. Und das allein, das geht natürlich auf Deutsch komplett verloren.
Ja.
Also Jost hat auch keinen holländischen Akzent. Doch. Darüber bin ich auch tatsächlich sehr froh, weil das kann anstrengend sein auf Deutsch. Aber ich glaube, auf Englisch ist das interessant.
Ja, glaube ich auch, ja.
Ja.
Ich fand auch die Actionstelle ist ja die, wenn sie dann alle nochmal zusammenkommen und dann dieser Diebstahl stattfindet, ne, wo sie bei den Sinti und Roma sind, wo dann der Junge den Rucksack stiehlt und die alle, die hinter dem Jungen hinterherrennen, in dieses Viertel, in dem die leben halt, ne? Und das ist eine geile Laufszene, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, oh, Martin Sheen ist aber schnell für sein Alter. Ja. Den haben sie aber irgendwann zurückgedreht. Irgendwann mussten die anderen, ne, gerade Jack, ein bisschen schneller sein und so. Aber das ist irgendwie geil inszeniert und diese Verzweiflung, wenn er dann in diesem Hof steht und sagt, ich gehe jetzt von Tür zu Tür und ihm dann Jost sagt, nein, nein, hör zu, die Polizei will ja auch nicht herkommen, das ist hier wie überall in Europa, bei denen muss man vorsichtig sein, da ist ja Vorurteile und sowas da mit reinspielt und dann macht ja Tom, da ruft er ja, hier, gib mir doch nur dieses Kästchen wieder, den Rest kannst du behalten, den Rucksack kannst du behalten, aber es gibt, keiner reagiert halt, ne, wo ich auch dachte, damit wäre das Thema erledigt, die sitzen dann ja alle zusammen und er will schon abbrechen und nach Hause fahren und am nächsten Tag nach Hause fliegen und dann kommt ja Ishmael rein, das ist der Vater von dem Jungen, der ihm den Rucksack geklaut hat, hat den Jungen am Ohr, ne, und sagt, so Junge, hier, der hat Schande über uns gebracht. Das ist schon so ein bisschen, so ein Story-Zufall halt, ne, so ein bisschen, aber er hat halt mitgekriegt, ich fand das, erst dachte ich so, okay, jetzt, das ist ein bisschen platt, jetzt, dass der Vater das irgendwie, aber ich finde dann, wie dies aufgelöst wird, dass er sagt, komm doch mit zu uns, wir zeigen dir mal, wie wir leben und dann dieses große Fest, was die da feiern und er dann sagt, ja, es gibt diese ganzen Vorurteile und ich weiß, dass solche Aktionen die Vorurteile gegen uns noch mehr, das Ressortiment noch mehr stärken, das macht mich am wütendsten bei der ganzen Geschichte. ne, dass mein Sohn uns geschadet hat quasi, indem er Vorurteile gegen uns, die Klauen beispielsweise und so, auch noch verstärkt hat. Und deshalb möchte ich mich bei dir entschuldigen und lade dich zu mir nach Hause ein und wir feiern hier ein großes Fest und mein Sohn wird dir am nächsten Tag den Rucksack bis zur Stadtgrenze tragen und noch diesen großen Stein der Schande, den ich ihm auf den Rücken packen werde. Nein, das macht er nicht. Aber das hat es für mich ein bisschen gerettet. Wäre das nur so gewesen, dass der Vater auftaucht und sagt, hier, mein Sohn hat dir den geklaut, sorry, ne, wozu ein Herz haben, wenn man nicht verzeihen kann. Das wäre ein bisschen platt gewesen. Aber mit diesem Bogen, mit diesem Fest, mit diesem Einladen und mit diesem, wir wollen ja gerade, wir werden ja oft so gesehen und das hat mein Sohn jetzt dadurch noch verstärkt bei euch und da, das wollen wir wieder gut machen und sagen, dass wir echt gute, Leute sind, die gut feiern und hier richtig viele Leute dabei haben, wenn wir wollen.
Das ist auch, wie du sagst, am Anfang, als der Vater auftaucht und sagt, mein Sohn hat Schande über unsere Familie und ihre Familie gebracht, dachte ich auch, ja, es ist ein bisschen platt, es ist ein bisschen sehr pathetisch. Ein bisschen schwülstig, sehr steif und Pathos. Okay, nehm ich schon auch mit, ist okay, aber ist jetzt nicht unbedingt eine der besten Szenen. Und gerade dadurch, dass dann danach die Feier kommt, merkst du, nein, das war eine sehr gute Szene, weil das quasi die förmliche Einladung war, die förmliche, der Vater, der die Form wahrt, der gutes Benehmen eben in dieser Form zeigen will, würdevolles Auftreten. Und das ist förmlich und das klingt dann auch pathetisch. Aber als sie dann auf der Party sind und sagen, ja, kleine Feier im kleinsten Kreis und du siehst da mal 100 Leute mindestens. Ja. Und er sagt, Tom, das ist ein kleiner Kreis und das alles deine Freunde. Ja, wir feiern auch mit ein paar tausend Leuten Hochzeiten, kein Problem.
Weil es ist schon geil, irgendwie, wenn es so ein Gemeinschaftsgefühl gibt und so, ne?
Ja. Und sie tanzen alle und das ist super. Ach, das ist so klasse.
Ey, auch da, auch das Set und die Musik und das ganze Szenenbild. Ich finde auch Joost super, der sofort so mittendrin, weil, wie gesagt, da fühle ich mich halt, identifiziert. Ja. Ich will verdammt nochmal die Polonaise anführen, Leute.
Genau. Ne?
Ich will, wenn ich schon tanze, dann will ich, dass die ganze Welt es sieht. Weißt du? Ne, so in der Art. Und das ist einfach so herrlich. Ich fand aber auch wirklich Tom super, wie er dem sagt, und das ist bei euch eine kleine Feier? Und so, ja, das ist eine kleine Feier. Aber da, wie Ishmael das halt erklärt und so und sagt, dass diese Vorurteile natürlich dadurch bestärkt wurden und er möchte das ein bisschen, er möchte das ausräumen und ihr sollt uns kennenlernen. Man muss sich kennenlernen. Ne, das ist ja die Botschaft so ein bisschen daraus und so. Ne, dann hat man Verständnis und so halt. Ne, und man kann sie nicht hassen, wenn man sie erst mal kennt. Weißt du, so in der Art. Ist ja so ein bisschen so platt ausgedrückt. Aber das ist eine ganz tolle Szene. Und die hat eine, die hätte echt peinlich wirken können, wenn das einfach nur, ach übrigens, mein Sohn hat eure Tasche geklaut, hier, hab ich zurück, ist alles okay. Dann wäre es so ein bisschen sehr plakativ gewesen. Aber so ist es super. Wirklich.
Ich musste auch an einen Tim und Struppi-Comic denken. Die Juwelen der Sängerin. Da fängt das nämlich tatsächlich auch an, dass Captain Haddock, der ja zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob du Tim und Struppi kennst.
Leidlich, ja.
Zeitlich. Captain Haddock hat irgendwann im Laufe der Geschichten den Familiensitz geerbt, das Schloss Mühlenhof und spielt da den Schlossherrn und erlaubt einer Gruppe Roma auf seinem Grundstück zu campen, weil die Dorfpolizei die auf den Müllplatz geschickt hat, die nicht haben, da haben will. Und nachdem Haddock erstmal rumpoltert, bah, wie könnt ihr hier leben? Hier am Müll, das geht doch gar nicht. Fühlt ihr euch hier wohl? Und dann erfährt, warum sie hier am Müll sind und er sich dann furchtbar darüber aufregt, dass man Menschen so nicht behandeln kann. Und das ist in dem Comic auch immer wieder dann Thema. Das ist so eine Krimi-Geschichte, die Castafiore bekommt ihre Juwelen gestohlen und doch nicht gestohlen und wieder gestohlen. Das ist die ganze Zeit, ist irgendwas los. Und eine dieser Nebenhandlungen ist diese Roma-Familie, die als die goldene Schere der Zofe verschwindet, die dann am Ende von einer Elster gestohlen wurde, wenn natürlich erstmal das kleine Mädchen aus der Roma-Familie die Roma verdächtigt und sofort die Polizei hinterher geschickt, obwohl sich dann natürlich herausstellt, dass sie es nicht waren. Und das ist in dem Comic auch genauso gut aufgebaut. Man kriegt erstmal das Klischee, das Vorurteil gesagt, aber recht schnell gezeigt, dass das nicht stimmt. Und dass, wenn man ein bisschen menschlich ist und ein bisschen bereit ist, dahinter zu schauen, was ganz anderes erleben kann. Da musste ich tatsächlich dran denken, weil das einer meiner Lieblingscomics aus meiner Kindheit war. Ein Tim und Struppi-Comic, in dem eigentlich die ganze Zeit gar nichts passiert und dem die ganze Zeit immer irgendwas los ist. Die Juwelen der Sängerin, wunderschöner Comic, kann ich nur sehr empfehlen.
Mhm, okay, cool.
Hat sonst nicht jetzt nichts mit dem Film zu tun, ist mir nur gerade eingefallen, wie du es gesagt hast.
Nö, nee, alles gut, das ist ja, ich mag so diese Sidequests, weißt du. Mhm. dieses Finale in der, oder fast Finale, als sie dann in der Kirche angekommen sind und das Ende quasi des eigentlichen El Caminos erreicht haben, diese Szene, wo die dann so, wie du sagst, Jos geht dann tatsächlich auf Knien rein und die anderen einfach so, aber sind alle so ehrfürchtig und sitzen dann da und sehen sich die Figuren an und das ist einfach auch wahnsinnig gut inszeniert, weißt ja. du, weil du wirklich diese Ehrfurcht der Figuren spürst und die selber so ein bisschen hast im Anbetracht dieser Figuren und großen Kirche, die wir da sehen und die Musik unterstreicht das und dann die Priester, die halt, wie wir schon sagten, diesen großen Weihrauchkelch da schwenken, was wirklich absurd ist, weil diese, also das Ding ist so riesig, mannshoch quasi und es wird nach oben gezogen und so und die ziehen das mit 6, 7 Leuten, ziehen die das hoch und verteilen das, also schwenken das durch die Kirche und als Katholik Wahnsinn. Weihrauch kenne ich. Ich habe selber auch schon Weihrauch geschwenkt. Ich war mal Messdiener, Mann.
Ich ne? auch.
Ey, komm, ich war mal Küstervertreter. Ich weiß auch, wie man das vorbereitet und so. Ne?
Da, soweit nicht. Ich habe irgendwann aufgehört und habe dem Pfarrer vorgeschwindelt. Es wäre wegen meinen schulischen Verpflichtungen.
Ich kann jetzt nicht weitermachen. Also mit bis 18 ungefähr habe ich das gemacht und so.
Oh, doch, relativ. Ich habe nach der vierten Klasse aufgehört. Nee,
also Messdiener
war. Der war froh, dass er mich los war.
War wirklich okay. Ich habe viele gute Freunde aus dieser Zeit noch. Also die waren uns, und dann sind wir immer für die Heideparkfahrten noch dabei geblieben. Weißt du, es war dann einmal im Jahr, ist man in den Heidepark gefahren
ja, das,
und so.
Das kenne ich hier auch aus dem Dorf. Die Ministranten, das sind ist eine ziemlich eingeschworene Clique. Das waren die Ministrantenfahrten. Also ich bin da ziemlich schnell raus, weil ich hatte dann die Pfadfinder. Mhm. Bei denen bin ich dann sehr lang geblieben. Das überschneidet sich sowieso. Die Pfadfinder, die Ministranten, DLRG, das sind alles Schnittmengen. Und die Ministrantenfahrten bei Zeltlagern haben wir dann uns gegenseitig überfallen. Die Pfadfinder haben die Ministrantenzeltlager und die Ministranten haben die DLRG-Zeltlager überfallen.
Wie sich gehört.
Gegenseitig die Zelte platt gemacht und die Wimpel gestohlen und nur gegen Bierkästen wieder herausgegeben. Und
das waren wilde Zeiten.
Das waren noch Zeiten damals, da waren wir noch jung. Aber sag mal, Santiago de Compostela, die Kathedrale. Wie ist dir das gegangen? Ich hatte, als ich nach diesem ganzen langen Weg durch die spanische Landschaft und die kleinen Dörfer, und da ist mal eine große Stadt und wieder so, aber meistens siehst du kleine Dörfer, kleine Gasthöfe, Kirchen, kleine Altäre am Rand. Und dann kommt so diese riesen, pompöse, protzige Kathedrale. In dem Moment dachte ich, das muss sich doch jetzt anfühlen, als ob man in Disney World ist. So hat sich's für mich angefühlt, wie Disneyland.
Ich glaube, das unterstreicht diese Ehrfurcht, die da am Ende hatten. Die wäre auch ohne die 800 Kilometer wahrscheinlich gewesen davor, aber der Kontrast ist halt sehr krass, ne?
Aber ich denke mir auch, vielleicht ist das auch der Grund, warum die dann weitergewandert sind, weil das einfach too much war, einfach viel zu viel.
Ich glaube, dass Ishmael hat ihm ja gesagt, er soll das dann weiterbringen und er soll es ins Meer quasi werfen. Ne? Mhm. Also quasi die Asche im Meer verstreuen und das ist das, was er macht. Also das ist in dem Ort Muxia. Heißt der Ort, ne? Genau da sagt er, das macht er noch und die anderen sagen ja, wie du schon vorhin gesagt hast, wir beenden die Reise da, wo sie halt enden soll und dann sagen sie aber, nee, komm, unsere Reise bist auch du und wir gehen halt mit dir mit diesen Weg doch bis zum Ende. Und das tun sie ja auch und ich glaube, dass das auch, dass sie da in dieser Szene, das ist ja die Szene, nachdem sie aus der Kirche rauskamen und da draußen standen und sich ansehen, nichts sagen und dann wortlos beschließen, den Rest des Wegs auch noch zusammen zu gehen. Ich glaube, das ist dieser Moment der Erkenntnis mit hier soll es nicht enden, sondern in diesem doch eher persönlichen Moment, wo die dann alle am Meer stehen und dieses nur das Meer und die Wellen und dann einer nach dem anderen so seinen Moment des Abschieds hat. Ne? Also Jack, der als erstes weggeht und sagt, der Schriftsteller, der hat nun mal das letzte Wort und geht, aber er hat nicht das letzte Wort. Und der Podcaster hat das letzte Wort. Ne? Nein. Und dann Sarah, die sagt, ihr wisst schon, dass es ging nicht um mit dem Rauchen aufhören und wegging. Und Jost, der sagt, ach, weißt du was, dann kaufe ich mir doch einen neuen Anzug und so halt, ne? Und alle gehen sie so einzeln weg und dann steht nur noch Tom da und lässt halt die Asche, verstreut sie halt ins Meer und geht weg. Und dann ist ja die letzte Szene, was du in Marrakesch, was du auch schon gesagt hast. Und ich finde, dass das auch das beste Ende ist für den Film. Das ist, und für deren Reise.
Ja. Es ist halt auch, wenn sie da am Atlantik stehen, das ist so dieses Gefühl, am Ende der Welt angekommen zu sein, was ich auch immer wieder habe, wenn ich auf langen Reisen ans Meer komme, wenn man da mit dem Auto unterwegs ist oder mit dem Zug oder so. Wir sind einmal ans Nordkap gefahren und weil schlechtes Wetter war, konnten wir tatsächlich nichts anderes machen als fahren. Und erst so einen halben Tag, bevor wir am Nordkap ankamen, hat plötzlich der Regen aufgehört und wir sind dann weitergefahren. Und als wir dann wirklich am Ende der Welt waren, hat sich das auch wie Ende der Welt angefühlt. Und dieses Gefühl habe ich da jetzt auch wieder gehabt. Und allein, dass das ein persönlicher Moment war für die vier, hatte ich so das Gefühl, das ist das richtige Ende für diese Pilgerreise und nicht diese übertriebene Kathedrale. Weißt du, wir waren letztes Jahr, als wir uns die ganzen kleinen Kirchen hier in der Gegend angeschaut haben, und das sind wirklich ganz kleine Dorfkirchen, die sind winzig klein, zum Teil ganz alt und dann auch so Stilmix. Manchmal findest du irgendeine barocken Pracht in irgendeiner kleinen Dorfkirche, mit der du überhaupt nicht gerechnet hast. In der nächsten kleinen Dorfkirche findet man das, was man früher Steckeles-Gotik genannt hat. Das wirkt dann regelrecht primitiv, aber es sind wunderschöne, kleine, alte Kirchen. Man fühlt auch irgendwas in den Kirchen. Und ich bin nun wirklich der Letzte, der irgendwie religiöse Gefühle entwickeln kann. Und trotzdem fühlt man dann was. Und dann waren wir in einer großen Pilgerkirche. Frag mich nicht, wo die ist. Das ist 14 Heiligen. Große, auch so ein Dom oder Kathedrale von der Größe. 14 Heiligen. Wir kommen da an. Die Busse schon einfach davor. Davor parken mehrere Reisebusse und die Touristen werden in Reisebusse reingekarrt. Und ich fand es zwar toll da drin, weil es beeindruckend war und vor allem, weil ich ja gerne Heiligenfiguren zeichne. Heiligenfiguren sind nämlich einfach Leute, die stillhalten und sich schon in Pose geworfen haben, wenn man sie zeichnen will. Das ist tatsächlich für mich der ganze Anreiz. Und da waren halt 14 Heilige, die alle für irgendeine Krankheit zuständig waren. Und ich habe die alle gezeichnet und das war toll. Aber es war so... Es ist, als ob ich nach Disney World gekommen bin. Genauso hat sich das in 14 Heiligen angefühlt. Und dieses Gefühl habe ich hier bei Santiago de Compostela auch wieder gehabt und konnte verstehen, warum sie noch mal ein Stück weitergegangen sind.
Absolut, aber sie machen es halt auch aus Loyalität ihm gegenüber, halt, ihm das mit ihm gemeinsam zu Ende zu bringen. Ja. Weil es war halt noch nicht das Ende. Das Ende war nicht das Ende dieses Weges, sondern das Ende war halt die Asche von Daniel im, ne, dem Ozean zu überstatten halt. Ne? Wäre witzig gewesen, wenn die Szene dann noch weitergegangen ist und du gesehen hast, wie sie an der Bushaltestelle alle stehen und warten. Weißt du, dann gesagt hat, oh, jetzt hoffentlich kommt jetzt nochmal. Also ich gehe die Strecke jetzt nicht nochmal zurück, Leute. Weißt du, wenn ich dann auch so 800 Kilometer hört sich so absurd an für mich. Weißt du, auch so monatelang unterwegs, ich fahre solche Strecken nicht mal. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht,
welches. Ich bin früher viel gewandert, wirklich viel und heute leider gar nicht mehr. Aber 800 Kilometer, boah, das ist schon, meine Güte. Ich hatte so ein bisschen Angst, als ich da die Szene zum ersten Mal gesehen habe, als er die Asche verstreut und den abkriegt. Wind an der Küste, dass das abkriegt, dass man die Stelle aus Big Lebowski.
Ganz genau, ganz genau. Ohne Scheiß, da habe ich auch dran gedacht. Ich sage, das wäre jetzt so ein Moment, Alter, einfach ins Gesicht. Ja, aber das wäre so ein Lacher, der da an der Stelle nicht gepasst hätte und so halt, ne? Aber es wäre einfach so ein Big Lebowski-Dings und so, ne? Er starb wie viele Männer seiner Generation. Das hat jetzt nichts mit Vietnam zu tun. Nee, gut, das ist großartig. Big Lebowski, ein ganz toller Film. Ja. Tja, Felo, ich glaube, da haben wir eigentlich über den Film doch recht erschöpfend gesprochen, oder?
Ja, wir sind auch an unserem Camino, am Ende des Caminos angekommen, würde ich mal sagen.
Genau. Da kann ich noch eine Empfehlung machen. Ich höre nämlich gerade noch ein zweites Hörbuch, was sich mit diesem Thema beschäftigt, nämlich von dem guten Tobi Schläge, nämlich Leichtes Herz und schwere Beine, wo er mit seiner Mutter den Jakobsweg zusammenläuft. Und ich habe gehört, das soll ein gutes Buch sein. Ich kann es nur hören, weil ich das Hörbuch gerade höre. Und das ist auch sehr, sehr toll. Also, auch wenn es noch nicht für mich für den Weg reicht, nur aus Ermangelung eines Wanderstabs, eines Widderwanderstabs.
Ja, natürlich.
Sonst wäre ich schon drauf.
Und ich bin ein großer Fan von Hörbüchern, weil ich mich tatsächlich, ich habe früher viel gelesen und ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren beim Lesen. Tue ich mir mit Büchern sehr schwer. Aber Hörbücher, wenn die gut vorgelesen sind, die gehen immer. Super, ne? Das ist für mich ganz großartig, dass es sowas gibt.
Ist für mich auch so. Du weißt ja, wie ich zum Podcasten gekommen bin, oder? Also Podcast hören gekommen bin. Ich bin zum Podcast hören gekommen, weil ich mal gegoogelt habe, Hörbücher umsonst. So, als ich beruflich Ende der 2008, 2009 beruflich viel mit der Bahn unterwegs war, habe ich irgendwann gesagt, du kannst nicht die ganze Zeit Musik hören. Und dann gesagt, ah, Hörbücher kosten Geld, Hörbücher umsonst. Und dann, oh, Podcast.
Was ist denn dieses Podcast? Ja, ich weiß noch dieses Gefühl. Podcast, was soll das denn sein? So, da kann ich mich auch noch dran
erinnern. So hat sich der Kreis geschlossen. Da habe ich viele Leute unterwegs auf dieser Reise, diese 800 Kilometer Podcast-Reise seit dieser Zeit, wo ich da als kleiner Gregor das erste Mal einen Podcast hörte, auf meinen MP3-Player runterlud, ne, und ihn mit in den Zug nahm, bis zu diesen Momenten, wo wir beide hier über den Film Dein Weg reden. Es ist ein langer Weg gewesen, aber ein Weg, der es wert gewesen ist, halt zu gehen. Ja,
ne? Auf jeden Fall.
Ja, ja. Tja, Felo, ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken, dass du mit mir diesen Weg jetzt ein Stück gegangen bist.
Und ich danke dir, dass du mir diesen Weg überhaupt erst gezeigt hast. Boah, war das jetzt tief, oder?
Das war total deep. Also dann, liebe Leute, guckt euch den Film an, gebt dem Film eine Chance. Der Film hat Herz und ist menschlich und das ist auch mal was ganz Tolles. Ne? Mal was anderes. Ne?
Genau.
Genau. Also dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.